Wurde Mozart vergiftet? Die Zahl der Opern ist unüberschaubar. Glücklicherweise gehört nur ein sehr kleiner Teil zum ständigen Repertoire. Um mitreden zu können, brauchen wir nicht einmal 50 Werke zu kennen. Die meisten stammen aus dem 19. Jahrhundert und den beiden Jahrzehnten, die ihm vorausgingen und nachfolgten. Die große Ausnahme ist Claudio Monteverdi, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Kapellmeister am Hof von Mantua und an der Markuskirche von Venedig war. Monteverdi ist zwar nicht der Erfinder der Oper, das war ein gewisser Jacopo Peri, doch schrieb er die ersten Favole in Musica, musikalische Fabeln, wie er sie nannte, die noch heute gespielt werden. Orfeo, die früheste von vielen Opernfassungen der Sage von Orpheus und Eurydike, und die Krönung der Popea, die Geschichte des Kaisers Nero und seiner lasterhaften zweiten Frau. Monteverdi war auch der Erste, der seine Personen durch Leitmotive charakterisierte, eine Technik, die Wagner später zu einer regelrechten Geheimwissenschaft erhob. Seit Monteverdi blieb die Oper im Wesentlichen eine italienische Kunst. Auch Mozart vertonte, wie es die Mode des Tages gebot, italienische Texte. Aber nicht nur. Die Entführung aus dem Serail und die Zauberflöte sind die ersten deutschen Opern, die der italienischen den Vorrang streitig machten. Mit diesen musikgeschichtlichen Kämpfen brauchen wir uns nicht abzugeben. Hingegen müssen wir darauf gefasst sein, dass, wenn der Name Mozart fällt, der Film Amadeus aufs Tapet kommt. Der Film will uns einreden, Mozart sei ein kindischer Punk gewesen. Das war er nicht, obgleich er an Sauereien ordentlich Freude hatte und seinem Bäsle skatologische Briefe schrieb. Von Legenden umwoben ist auch Mozarts Tod. Der Film wärmt das alte Märchen wieder auf, er sei von dem neidischen Antonio Salieri vergiftet worden. Dabei hätte Mozart weit bessere Gründe gehabt, seinen erfolgreicheren Kollegen aus dem Wege zu räumen. Ebenso unbewiesen ist die Theorie, die Freimaurer hätten Mozart beseitigt, da er in der Zauberflöte ihre Geheimnisse ausgeplaudert habe. Es stimmt, dass Mozart Freimaurer war und dass die Rituale, denen sich Tamino unterwerfen muss, bevor er seine Pamina bekommt, mit denen der Freimaurer verdächtige Ähnlichkeit haben. Aber Mozarts hitziges Frieselfieber, wie es im Sterberegister heißt, war vermutlich eine akute Harnvergiftung. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er an der Rosskur starb, die ihm die Ärzte verschrieben. In den letzten 12 Tagen seines Lebens wurden ihm 3 Liter Blut abgezapft. Natürlich gaben sich die Italiener nach den ersten Attacken der Teutonen noch lange nicht geschlagen. Giacchino Rossini, Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti wehrten sich, indem sie noch mehr Gold aus den Kehlen ihrer Landsleute strömen ließen. Der lyrische Schmelz, mit dem Bellinis Norma erwägt, ihre Kinder zu erstechen, und Donizettis Lucia nach vollbrachtem Gattenmord den Verstand verliert, ist von naturgetreuer Verzweiflung so weit entfernt wie ein Mondstrahl von einem Kurzschluss. Ob Liebesschwüre oder Hassausbrüche, jedes Gefühl kommt auf der gleichen harmoniegesättigten Klangwolke dahergesegelt. Rossini und Donizetti glänzten aber nicht nur im Bel Canto, sondern auch in komischen Opern. Der Barbier von Sevilla und Don Pasquale, die Leidensgeschichten zweier Alter, die von der Jugend über den Tisch gezogen werden, sind die Perlen der Opera Buffa. Donizetti schrieb seine Oper in 10 Tagen. Als man ihm erzählte, Rossini habe für den Barbier 13 Tage gebraucht, sagte er, »Ja, ja, der gute Rossini, er war schon immer etwas bedächtig.« Rossini war der älteste des Trios, aber er überlebte die beiden anderen Belkantisten um mehr als 2 Jahrzehnte. Bellini starb mit 33 Jahren. Donizetti wurde wie seine Lucia wahnsinnig, doch war der Grund keine verunglückte Brautnacht, sondern die Syphilis. Rossini schrieb mit 37 sein letztes Bühnenwerk und zog sich nach Paris zurück. In den 39 Jahren, die diesem überraschenden Rückzug folgten, verwöhnte er seine Gäste mit gastronomischen Kompositionen, unter denen das Tournedo Rossini bis heute auf den Speisezetteln überlebt hat. Auch Giuseppe Verdi war ein erstklassiger Koch und ein ebenso guter Billardspieler. Er macht aus der femininen Belcanto-Oper einen muskelstrotzenden Macho. Seinen Durchbruch verschaffte ihm Nabucco, der babylonische König Nebukadnezar. Dass sich das Scala-Publikum mit den gefangenen Juden identifiziert und ihren Chor lauthals mitgesungen habe, ist allerdings eine fromme Legende. Es ist üblich, zwischen dem frühen Verdi mit Rigoletto, der Troubadour La Traviata, dem Reifen, ein Maskenball, Don Carlos und Aida, und dem späten Verdi, Othello und Falstaff, zu unterscheiden. Der Troubadour gilt aus gutem Grund als die unverständlichste Oper überhaupt, was ihrem Welterfolg nicht im Wege stand. Mit La Traviata, die gestrauchelte, einer Glanzrolle von Maria, brachte Verdi zum ersten Mal eine der Grandes Horizontales auf die Bühne. Ihr Vorbild, die Kameliendame, Alphonsine Plessy, liegt auf dem Montmartre-Friedhof begraben. Ihren Spitznamen hatte die Plessy von ihrer anzüglichen Art, Blumen sprechen zu lassen. 25 Tage im Monat trug sie weiße Kamelien, an den übrigen 5 Tagen rote. Im Maskenball, von Kennern kurz Ballo genannt, geht es um den Schwedenkönig Gustav III., einen Neffen Friedrichs des Großen, der 1792 bei einer Adelsverschwörung ermordet wurde. Nicht wegen einer Liebesaffäre, sondern aus Gründen, die denen der Jakobiner, die ein Jahr später Ludwig XVI. Guillotinierten, sehr nahe kamen. Ein so hochverräterisches Sujet war natürlich im 19. Jahrhundert tabu. Die Zensur nötigte Verdi, Gustavo in Ricardo zu verwandeln. In der römischen Uraufführung war Ricardo ein britischer Gouverneur in Boston, bei der Pariser Premiere ein spanischer Grande in Neapel. Aida wurde nicht, wie man oft lesen kann, zur Einweihung des Suezkanals komponiert, vielmehr spielte das neue Cairina Opernhaus bei dieser Gelegenheit Rigoletto. Der Triumphmarsch aus Aida ist vielleicht das populärste Stück, das Verdi geschrieben hat. Wer diskret zu verstehen geben will, dass er Noten lesen kann, lässt seine Umgebung wissen, dass die Trompeten dort 76 Mal hintereinander das hohe S blasen. In Pietro Mascagnis Cavalleria Rusticana und Ruggiero Leoncavallos Pagliacci weht zum ersten Mal der Mief der kleinen Leute über die Rampe. Auch Giacomo Puccini fühlte sich immer wieder zu dichtenden Hungerleidern, tuberkulösen Nähmamsels, Bardamen und Kohlenschippern hingezogen. Er genierte sich nicht einmal, Henri Murgers Roman »Szenen aus dem Leben der Bohème« dem guten Leoncavallo, der ihn gerade vertonte, vor der Nase wegzuschnappen. Gegen Puccinis melodienseligen Hits hatte Leoncavallos Bohème keine Chance. Mimi, das hustende Mädchen mit den eiskalten Händchen, war übrigens alles andere als eine Unschuld vom Lande. Lucille Louvet, wie sie mit richtigem Namen hieß, war mit einem Flickschuster verheiratet, gewährt aber auch anderen Herren freigebig ihre Gunst. 2 Jahre lebte sie mit Murger zusammen, dann warf er sie hinaus. Mimis Freundin Musetta war das erste Aktmodell in der Geschichte der Fotografie. Verdis Opern haben meist männliche Titelhelden, bei Puccini sind es in der Regel Frauen. Das Vorbild für die arme, verlassene Butterfly und die opferbereite Sklavin Liu, die von der sadistischen Prinzessin Turandot zu Tode gefoltert wird, war Doria Manfredi, das Dienstmädchen der Puccinis, das von der eifersüchtigen Signora Puccini in den Selbstmord getrieben wurde. Turandot blieb unvollendet. Puccini starb an den Folgen einer Operation, der er sich unterziehen musste, nachdem ihm in Ingolstadt ein Gänseknochensplitter in die falsche Kehle geraten war. Das Finale wurde von Franco Alfano, einem Komponisten minderer Güte, ergänzt und später noch einmal von Luciano Berio. Der Gipfel des Schicks ist es, in den Palazzo Farnese eingeladen zu werden, wo Tosca den zudringlichen Polizeichef Scarpia erdolcht. Heute residiert hier der französische Botschafter. Auch Fidelio, Beethovens einzige Oper, hat eine weibliche Hauptperson. Es ist überraschend, dass ausgerechnet ein schwerhöriger Junggeselle das hohe Lied der ehelichen Treue anstimmt. Leicht fiel es ihm nicht. Drei Fassungen und vier Ouvertüren zeugen von der schweren Geburt. Die Premiere war ein Flop. Wien war von französischen Truppen besetzt und Beethovens Freunde hatten die Stadt verlassen. Erfolg hatte die Oper erst, nachdem Napoleon besiegt war. Die vom französischen Joch befreiten Deutschen stießen nun auch die italienischen Theatertyrannen vom Thron. Mit Fidelio und kurz darauf Karl Maria von Webers Freischütz war die deutsche Oper im Spielplan fest etabliert. Politisch standen die beiden Titelhelden allerdings in verschiedenen Lagern. Die als Mann verkleidete Leonore, die der Staatsgewalt trotzt, ist ein typisches Kind der Französischen Revolution. Der Jägerbursche Max hingegen spielt nur kurz mit dem Gedanken, dem Volksverhetzer Kaspar zu folgen, und entscheidet sich dann für die sichere Anstellung im Dienst eines Fürsten. 9 Jahre nach der umjubelten Uraufführung des Freischütz löste eine andere Oper tatsächlich eine Revolution aus. Daniel Auberts Stumme von Portici verherrlicht den Aufstand der Neapolitaner gegen die spanische Besatzungsmacht. Das erregte Brüsseler Premierenpublikum stürzte auf die Straße und errichtete Barrikaden. 6 Wochen später war Belgien unabhängig.